Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Ich bin ein bisschen handicapiert, weil ich muss das Mikrofon heben und mein iPad und habe nichts zum Abstellen. Und vielleicht sitze ich dann im Laufe vom Morgen dann ab. Das ist nicht, weil ich faul bin, sondern das geht mir etwas besser. Nein. Vor ein paar Tagen habe ich ein Buch gelesen von einem christlichen Autor. Das heisst, es ist mir in die Finger gekommen und es war auch spannend, da drin zu lesen. Und ich habe mich dann ein bisschen mit dem Autor beschäftigt und habe ein zweites Buch gefunden von ihm. Und das Buch hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und das ist auch ein bisschen die Inspiration und Grundlage auch für die heutige Predigt. Ich bin der Überzeugung, dass es sich lohnt, Bücher zu lesen. Lesen die auch Bücher? Krimi, Roman, Liebesgeschichten. Ich lese halt lieber wissenschaftliche Sachen. Sachen, die sich mit der Zeit heute auseinandersetzen. Und das Buch hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil eine von der Aussagen, die er gebracht hat, ist, dass 98% von allen Babys, die geboren werden, von Geburt aus hochbegabt sind. Und das hat mich begeistert. 98% der Babys, die geboren werden, sind hochbegabt. Und woher kommt es, dass wir das nicht umsetzen können in unserem Leben? Du gehörst auch zu denen, die hochbegabt auf die Welt gekommen sind. Einigen von uns ist es gelungen, die Hochbegabung vielleicht umzusetzen. Und andere sind durch unser Schulsystem oder durch äußere Umstände in ihren Talenten, ihren Begabungen behindert worden. Und sind vielleicht heute noch behindert, weil sie im System aufgewachsen sind oder weil sie in einer Familie aufgewachsen sind oder in einer Schule haben müssen sein, wo das eben nicht realisiert hat. Unser Schulsystem trainiert uns, damit wir für die Industrie und für die Wirtschaft wertvoll sind. Das heisst, wir alle müssen lernen, lesen, rechnen, schreiben, allenfalls handwerkliche Arbeiten machen, allenfalls sonst irgendetwas. Aber Gott hat viel, viel mehr Talent und viel mehr Begabungen in unser Leben hineingelegt. Und für mich ist es dann plötzlich klar geworden, jetzt wird das Buch ein bisschen kompliziert. Und darum möchte ich das für euch einfach ein bisschen runterbrechen, damit ihr das ja, auch gut könnt verstehen und dass ihr spürt, um an das es geht. Ich bin überzeugt, es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen. Jedes von euch hat eine besondere Begabung bekommen, mindestens eine. Die meisten sogar einen Haufen, dass man auslesen könnte, was uns gern oder was wir gerne würden machen. Und da möchte ich Gott, dass wir das eben einsetzen, das, was wir gerne machen. Denn nachher, falls uns auch leicht, etwas, wo wir ein Talent haben, ist nicht etwas, was uns schwer fällt, sondern etwas, was man ganz locker macht. Ich habe vor ein paar Jahren in Sizilien eine junge Frau kennengelernt. Die ist Tänzerin. Die tanzt, wie heissen die spanischen Tänze? Flamenco. Und das hat sie als kleines Mädchen gemacht. Und sie hat zum Glück Eltern und ein Umfeld gehabt, dass sie heute professionelle Flamenco-Tänzerin ist. Zur Ehre von Gott braucht sie das auch an der Evangelisation. Sie tritt nämlich auf der Straße, tanzt ein Flamenco und dann tut sie die Botschaft von Gott dazu verkündigen. Ich habe aber eine Frage für euch ganz am Anfang. Was meint ihr? Ist es unanständig, wenn jemand 1000% Gewinn macht mit etwas?
Das ist
ein
bisschen viel.
Das ist ein bisschen viel, gell? Ja, wie viel wäre noch anständig? 10%, 20%. Wir kommen später noch mal auf das Thema zurück. Aber denkt ein bisschen darüber nach. Was ist anständig? Und wo wird es unanständig? Es gibt sicher unanständige Arten, 1000% Gewinn zu machen. Aber ich glaube, es gibt auch viele anständige Arten, 1000% Gewinn zu machen. Und da möchte ich euch heute teilen, oder mit euch heute teilen. 1000% Gewinn machen zum Beispiel Leute, die im Garten Pflanzen ansetzen. Die tun nämlich ein kleines Sämel im Boden oder ein kleines Knöllchen vom Erdöpfel oder irgendetwas und können das nachher für einen guten Preis verkaufen. Jemand anderer nimmt einfach ein Stück Holz und fängt daran anzuschaffen und macht etwas Wunderbares daraus. Man kann nun ein Stück Holz, wo vielleicht nur Brennholz geworden wäre, eben etwas Tolles machen. Oder ein Stück Metall, um etwas Wertvolles herzustellen. Das heisst, wenn wir unsere Fähigkeiten, unsere Talente, die Gott uns schenkt, einsetzen, um etwas Wertvolles herzustellen, dann ist das etwas, was Gott uns geschenkt hat, wo wir aus seiner Hand bekommen haben. Ich habe zum Beispiel die Fähigkeit bekommen, dass ich an einem Computer sitzen kann und ein paar Zeilen schreiben und dann gibt es ein Programm, das für andere nützlich ist. Mir fällt das gar nicht schwer. Ich sehe sofort das Problem und kann das meistens lösen. Ich verstehe, was die Leute gerne wollen und damit kann ich Gewinn machen. Aber gerade diese Art von Gewinn wird häufig durch unser Schulsystem, aber auch durch den Staat und durch Politik und Banken behindert. Sie machen nämlich Gesetze und vergeben das Geld und machen Nachrichten, die uns beeinflussen. Und eines von deinen Problemen, das du vielleicht hast, dass du nicht so erfolgreich bist, wie du gerne wärst, ist, dass du einfach nicht auf der richtigen Stufe stehst. Für das System. Aber vielleicht stehst du auf der richtigen Stufe für das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Der Autor hat auch geschrieben, wir sind dran, in eine neue Eiszeit hineinzukommen. Alle reden ja von Erderwärmung, aber eigentlich laufen wir in eine Eiszeit hinein. In unseren Herzen gibt es nämlich keine Klimaerwärmung, sondern es wird kalt. Der Coronavirus hat das wahrscheinlich auch zum rechten Stück gezeigt. Und wir werden darauf trainiert, dass die Sachen, die wichtig sind für Beziehungen zu pflegen, dass wir die immer mehr ausblenden. Wir werden konditioniert, sagt man dem, dass wir einfach nur noch funktionieren. Für den Staat bin ich nur als Steuerzahler interessant. Für die Wirtschaft bin ich nur als Konsument interessant oder als jemand, der produziert. Und für die Bank bin ich nur interessant als jemand, der Kredit aufnimmt und Zinsen zurückzahlt. Ich möchte euch vier Faktoren kurz aufzeigen, die der Autor eben auch aufgeführt hat. Der erste Faktor, der das begünstigt, ist die Gier. Der amerikanische Investor George Soros, vielleicht kennen die einige, kennen ihn schon länger, von seinen Aussagen her, hat einmal gesagt, Märkte sind einmal von Grund auf unmoralisch. Leute, die Skrupel haben, andere über den Tisch zu ziehen, haben in diesem Umfeld keine Chance, erfolgreich zu werden. Das heisst, nur wenn du keine Skrupel hast, kannst du Erfolg haben in dieser Welt. Und davon geht natürlich die ganze Weltwirtschaft und Marktwirtschaft aus. Es geht darum, das Monopol zu haben, fressen oder gefressen werden. Das ist etwas, was uns als Christen, denke ich, nicht liegt. Darum glaube ich auch, dass viele Christen wirtschaftlich nicht so erfolgreich sind. Oder bestenfalls in Sparten. Der zweite Faktor ist die Überschuldung. Unser Staat ist überschuldet und viele von unseren Mitmenschen und Mitbewohnern sind eben auch überschuldet. Ich habe einmal kurz zusammengezählt, wie viel Schulden das du beim Staat hast. Wisst ihr, wie viele Franken das jeder Schweizer Schulden hat? vom Baby bis zum Kreis. Aufgrund von der Staatsschulden und von den Schulden, die Corona-Krise jetzt oder was da mit diesen Kredit aufbauen. Wenn man wettet, unseren Staat ganz entschulden, dann wären das pro Person 27'000 Franken. Das ist das, was der Staat von dir im Stillen eigentlich erwartet, dass du ihm per heute 27'000 Franken irgendwie schulden tust. Der dritte Faktor für die Eiszeit ist die Wissenschaft. Wissenschaft ist eigentlich etwas Tolles, etwas Spannendes, etwas, was mich auch interessiert. Und ich habe lange gemeint, die Wissenschaft sei unabhängig. Aber die Wissenschaft ist abhängig. Nämlich von denen, die sie zahlt. Die Corona-Krise hat das ganz deutlich gezeigt, wie wissenschaftsgläubig dass wir sind und wir vergessen, dass es noch ganz andere Werte gibt, als irgendwie zu überleben. Die Wissenschaft, wenn sie ehrlich ist, muss sich eingestehen, dass sie eigentlich wenig Antworten hat auf die Fragen. Und für jede Antwort tun sich 10 neue Fragen auf, die wir eben nicht wissen. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir eigentlich nichts wissen und dass unsere Wissenschaft auf Annahmen basiert. Darum ist gerade auch die Streiterei um den Coronavirus so ungeschickte Auseinandersetzung. Gibt es den Virus? Ist er so schlimm? Lohnt es sich, die ganze Wirtschaft runterzufahren? Oder wie andere behaupten, reden wir uns das noch ein? Wird das uns noch eingeredet? Ich muss ehrlich sagen, als Wissenschaftler und ich glaube, das ist auch die ehrliche Antwort von jedem Wissenschaftler, wenn er ehrlich ist zu sich selber. Ich weiss das nicht. Vielleicht können wir das in 10 oder 20 Jahren sagen, was die Wahrheit gewesen wäre, was richtig gewesen wäre. Aber jetzt weiss ich das nicht. Und der vierte Faktor für diese Zeit ist, oder sind die Medien. Wir haben lange gemeint, dass die Medien, dass die Zeitungen unabhängig sind. Das ist eine Illusion. Zeitungen gehören den Verlagen. Die Verlage gehören den Banken. Die Banken gehören den Politikern und Politiker gehören den Banken. Unabhängig ist das schon lange nicht mehr. Warum erzähle ich euch das alles? Und was sollen wir machen in dieser Situation? Sollen wir uns aufregen, resignieren, ignorieren? Sollen wir uns in die Arbeit flüchten oder noch besser in die Ferien? Was kannst du machen dagegen? Im Kern sind all diese vier Faktoren aufgebaut auf Lügen. Und ich möchte euch ganz kurz ein paar Lügen aufzeigen, die ihr vielleicht auch glaubt. Und ich möchte euch aufzeigen, wer dahinter steckt. Eine Lüge ist zum Beispiel die, dass es nicht genug Geld hat für alle. Und dass du darum wenig Lohn, wenig Rente oder weiss ich was überkommst. Wer setzt die Lüge in die Welt? Banken. Denn sie drucken selber Geld, das ihnen nicht gehört, verleihen das und tun dich Zinsen dafür zahlen. Eine andere Lüge ist die, es gibt nicht genug zu essen für alle Menschen. Dabei wissen wir, wenn wir ehrlich sind, dass es für alle ganz locker langt. Aber die Lebensmittelindustrie und die Lebensmittelkonzerne reden uns ein und wollen damit auch die Bauern dazu zwingen, mehr und mehr Chemie zu verwenden. Und was wir nur noch das essen, was sie uns erzählen, dass es gesund ist. Und wir glauben es. Und häufig haben wir gar keine andere Wahl. Und wir vergessen dabei, dass durch unser Handeln indirekt die Bauern in der dritten Welt krampfen müssen und am Hunger durchnagen. Und bei uns ist es häufig nicht anders. Eine weitere Lüge ist, dass es keine Mittel gibt gegen Krebs oder Corona. Wer lügt da? Die Pharmaindustrie. Die wollen nämlich das Geld für die Entwicklungen. Und wenn sie das entwickelt haben, dann bieten sie uns gerade nochmal zur Kasse. Wenn sie uns nämlich die Medikamente verkaufen. Und die das Geld nicht aufbringen, die sollen gefälligst sterben. Und eine weitere Lüge ist die, dass du zu dumm bist und dass du darum nicht mehr verdienst, als dass du überkommst. Und wer erzählt uns das? Der Teufel und alle, die uns ausnutzen wollen. Und meine Frage ist einfach, willst du weiter diesen Lügen glauben? Wie viele Jahre ist es her, wo du angefangen hast, diesen Lügen zu glauben? Und dir jemand durch die Lüge deinen Lebenstraum zerstört hat? Möchtest du den Traum zurückhaben? Oder bist du bereits so konditioniert und so trainiert, dass du nicht mehr an deine Träume glaubst? Was sagt die Bibel da dazu? Was sagt Jesus da dazu? Der Autor hat versucht, das in einem ganz einfachen Satz zusammenzufassen. Er hat nämlich gesagt, hör auf, vor Gott davon zu laufen. Komme zurück in sein Haus. Dort wirst du geliebt, erwartet und gebraucht. Nur dort wartet deine Lebensaufgabe, deine Mission auf dich, ohne dass du dich sinnlos im Kreis drehst. Und dann hat er noch drei Punkte aufgeschrieben, die wichtig sind, damit man das umsetzen könnte. Der erste und wichtigste Punkt ist der. Bitte Gott, dass er alle deine offenen Rechnungen zahlt. Und um Kreuz. Der zweite Punkt ist, bitte Gott, dich zu adoptieren, dich anzunehmen. Und da darf man einfach ein Ja dazu sagen. Und der dritte Punkt, den er aufgeschrieben hat, ist für mich ein erstaunlicher Punkt gewesen, aber eigentlich ein logischer. Halte dich an Gottes geniale Hausordnung. Hat Gott eine Hausordnung? Kennst du die? Hast du schon mal von dieser Hausordnung gehört? Für was ist eine Hausordnung gut? Ein paar Fragen. Ich möchte mit euch über Gottes Hausordnung heute reden. Und eigentlich ist es sehr einfach. Und ich möchte euch dazu einfach ein paar Stellen aus der Bibel zitieren und etwas kurz dazu sagen. Punkt. Wenn du die in dein Leben hineinlässt und anfängst umzusetzen, dann werden die dein Leben total verändern. Und du wirst nicht mehr der gleiche sein und du wirst nicht mehr im Hamsterrad laufen von der Wirtschaft, von den Banken. Für mich die erste und die wichtigste Aussage ist folgende Aussage aus der Bibel. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich muss da schnell etwas einfügen. Das Wort Gerechtigkeit hat eigentlich die Bedeutung von einer Verfassung oder man könnte jetzt sagen von einer Hausordnung. Ich lese das in dem Sinn. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Hausordnung. Alles andere wird euch zufallen. Denn ein paar bekannte Sachen sind sicher die, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut es. Oder tut es ihnen auch. Also da geht es darum, dass man handelt. Oder gebt und man wird euch geben. Die Bibel lehrt uns nicht stellen, lehrt uns auch nicht zu stellen, nicht zu lügen, einander lieb zu haben, einander zu vergeben, nicht horten, hütet euch vor jeder Habgier, liebet eure Feinde. Und für mich auch sehr wichtig, die Aussage ist hier, fürchtet euch nicht. Ganz am Anfang habe ich euch gesagt, dass ihr wahrscheinlich zu den 98% der Menschen gehört, die bei Geburt hochbegabt gewesen sind. Und die eigentlich auch heute noch hochbegabt sind, wenn man das nur entdeckt. Aber was ist passiert? Eben, in der Schule hast du gelernt, lesen, rechnen und schreiben. Und der Lehrer hat mir gesagt, du bist ein Dummer. Weil ich dumm gewesen bin und auf meinem A4-Blatt 40 Fehler, Schreibfehler angebracht habe. Und heute, wenn ich mir ganz fest Mühe gebe, dann sind es nicht mehr 40. Aber vielleicht noch 2 oder 3 oder 5 oder ist egal. Aber ist das mein Talent? Rechtschreibung zu konditionieren. Ich habe ganz andere Talente. Zum Beispiel Geschichten erzählen. Und so hast auch du Talent. Und du musst dich nicht an der Schule messen, sondern dich fragen, was ist das Talent, das Gott mir gegeben hat? Ob du die Talent, die Gott dir gegeben hat, einsetzt oder nicht, darüber entscheidest ganz alleine du. Aber ich könnte mein ganzes Leben dazu verwenden, versuchen gut zu werden in Rechtschreibung. Ich klammere, das habe ich schon lange aufgegeben. Und könnte mir einen riesen Krampf antun, den anderen Menschen zu genügen. Dabei hat Gott mir ganz ein anderes Talent geschenkt. Und dir genau so. Ihr kennt die Geschichte, die ich jetzt euch einen Teil daraus vorlese. Es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er außer Landes ging, um ihnen sein Vermögen anvertraute. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Ganz ein wichtiger Satz. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Und er ging außer Landes. Sogleich machte sich der, der die 5 Talente erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 hatte, 2 dazu. Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg das Geld seines Herrn. Und der Rest von der Geschichte und wie sie ausgeht, die kennt ihr. Was ist eigentlich ein Talent? Das Talent ist etwas, wo du schnell, zügig kannst machen. Etwas, das einfach ist für dich. Etwas, das dich wenig Energieaufwand kostet. Und etwas, das du wahrscheinlich besser machen kannst als die meisten anderen Menschen. Wenn etwas so in deinem Leben ist, dann ist das wahrscheinlich ein Talent. Und Gott möchte, dass du dein Talent brauchst. Ihr mögt euch an Abraham erinnern, dass Gott zu ihm gesagt hat, ich segne dich, damit du andere kannst segnen. Genau das erwartet Gott auch von unseren Talenten. Gott möchte, dass wir die einsetzen, damit wir selber gesegnet sind und dass andere davon oder dadurch dürfen gesegnet werden. Einige von euch kennen meine Philosophie über 20-80-Regeln. Einige von euch können sie vielleicht nicht mehr hören. Aber trotzdem würde ich sie heute euch gerne weitergeben. Weil ich glaube, sie stimmt und sie ist richtig. Und ich möchte einfach Mut machen, gut zuzulassen. 20-80-Regel besagt, dass ich mit 20% Aufwand 80% von der Arbeit kann erledigen kann. Das heisst, wenn jemand die Begabung hat, eine Wohnung aufzuräumen oder zu putzen, dann tut er mit relativ geringem Aufwand 80% von dieser Wohnung picobello aufräumen. Das geht aber für Perfektionisten nicht. die müssen 100% haben. Und 2080er-Regeln besagt eben auch, dass um die letzten 20% noch sauber aufräumen, musst du 80% von der Zeit und von der Energie aufwenden. Und ob sich das lohnt, das frage ich mich schon lange. Und ich bin für mich zum Schluss gekommen. Ein Perfektionist glaubt, dass er alles selber machen muss. Dass er 100 oder womöglich 150% muss leisten. Damit es wirklich gut ist. Aber es gibt schlaue Perfektionisten. Wie ich. Ich mache 20%, arbeite damit 80%. Und die 20%, die fehlen, da suche ich mir jemanden, der das kann. Und der mir hilft und Begabung und Begeisterung dafür hat. Was vielleicht nicht alle von euch wissen, ist, dass ich ein Zeitschrift rausgebe, regelmässig, Zoom. Da bin ich Chefredakteur. Aber wie können wir Chefredakteur sein, wenn wir 40 Fehler machen pro Seite? Es ist ganz einfach. Ich kann gut schreiben, aber nicht rechtschreibig. Und jetzt habe ich einen Mann gefunden, den Fritz Imhof, schon lange. Der ist ganz gute Rechtschreibung. Und wir haben miteinander ein Agreement gemacht. Ich darf ihm den Artikel so geben, wie ich sie schreibe, so richtig von der Leber weg. Und er darf sie korrigieren und er muss nie mich zurückfragen, ob und was er soll korrigieren soll. Das sollte mir nichts nützen. Und der Fritz findet das so lässig, hat er mir gesagt, meine Artikel dürfen zu lesen. Und darum tut er sie gerne korrigieren. Und korrigieren, das passiert bei ihm so im Nebenbei. Er muss nicht studieren. Er sieht, da ist ein Komma fehlt, da muss man einen Buchstaben rein, da muss man zwei rausstreichen, da muss man den Satz ein bisschen umstellen. Und das ist für ihn eine reine Freude, das dürfen zu machen. Er liest einen guten Artikel und tut dann nebenbei korrigieren. Das ist Weisheit. Aufgaben richtig verteilen. Und diese Weisheit wünsche ich euch allen auch. Im Jakobus, Kapitel 1, 5 bis 7 steht: Wenn es unter euch aber an Weisheit fehlt, der erbitte sie von Gott, der allen vorbehaltlos gibt und niemandem etwas zum Vorwurf macht. Auch die 40 fehlen nicht. Sie wird ihm, die Weisheit wird ihm zuteil werden. Er bitte aber im Glauben ohne zu zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht den Wogen des Meeres, die vom Wind gepeitscht und dahin und dorthin geschlagen werden. Ein solcher Mensch bildet sich ja nicht ein, er werde vom Herrn etwas empfangen. Ich möchte das ganz kurz erklären, was da steht. Wenn uns Weisheit mangelt in einem ganz bestimmten Bereich, dann darf man Gott darauf vertrauen, dass er uns das wirklich schenkt. In Form, dass wir vielleicht das Talent bekommen, vielleicht aber auch eben in Form von einer Person, die uns hilft. Und dann geht es darum, dass wir festhalten daran. Dass wir nicht es wieder selber in die Hand nehmen. Dass wir nicht es wieder selber probieren. Weil wir ja wissen, es geht nicht. Es kann sein, dass du im Lesen, Schreiben und Rechnen nicht so gut bist. Aber das heisst nicht, dass du kein Talent hast. Vielleicht hast du deine Talente schon entdeckt und vielleicht sind sie noch verborgen. Vielleicht ist es etwas ganz Einfaches in deinem Leben, das andere Menschen nicht als wertvoll erachtet. Wo dir aber eine Möglichkeit gibt, wenn du das einsetzt, anderen Menschen und für das Reich Gottes wirklich etwas zu bewirken. Und vielleicht lässt sich sogar Geld machen, damit wer weiß. Ihr kennt sicher alle den Daniel Graf. Der Daniel Graf hat ein besonderes Hobby. kennt ihr das? Fotografieren tut er, jawohl, und Velofahren tut er, aber noch eins. Er tut im Garten auf dem Kompost Kürbis anpflanzen. Und tut mit diesen Kürbis im Herbst vielen Leuten Freude bereiten. Ich kann immer wieder gerne einen Kürbis von ihm, weil dann gibt es bei uns daheim eine feine Kürbissuppe. Und so wird etwas ganz Einfaches, notabene etwas, das auf dem Komposthaufen wächst, zu etwas Wertvollem. Andere haben zum Beispiel Talent, Katzen zu züchten. Oder Wellensittich. Oder schöne Bilder zu malen. Oder ganz einfach anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Ganz zur Ehre Gottes. Und ich möchte euch heute zum Experiment einladen. Ich möchte euch ein Experiment mit auf den Heimweg geben. Esther, willst du bei dem Experiment mitmachen? Ja. Ja. Ich habe nämlich gesehen, dass es in der Migros, wenn man gehen posten, man so grüne Kärtchen überkommt. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen und darüber kommt. Und da hat es immer Sämli drin für ganz bestimmte Blumen. Und ich habe die zuerst daheim auch gesammelt und habe mir überlegt, was passiert mit denen? Die meisten von diesen Sämli, von diesen Samenbriefli, landen im Abfall. Und eigentlich wäre da drin so viel Potenzial. Eigentlich müssen wir nur ein bisschen etwas machen. Und es würde etwas daraus entstehen. Und es gäbe die Möglichkeit, dass man anderen Menschen eine Freude könnte machen. Und das kostet nicht einmal etwas, die Rumpen geschenkt über, wenn wir im Migros posten. Und ich habe für Esther ein ganz besonderes Samenpäckchen ausgesucht. Das hier. Kornblumen. Eine blaue. Und ich weiss, dass du ein Handicap hast, das es etwas schwierig macht. Aber nicht unmöglich. Es gibt Arbeiten, die kannst du selber machen. Und es gibt Arbeiten mit dem Samenbrief, da brauchst du Menschen, die dir helfen. Und da ist es wichtig, dass wir bereit sind, die Hilfe von diesen Menschen in Anspruch zu nehmen, so wie ich es vorher auch gesagt habe. Und allenfalls müssen wir die Menschen sogar daran erinnern, dass sie ihren Teil von der Arbeit machen, den, den ich nicht kann. Menschen, die uns helfen beim Gießen, beim Umtopfen, beim Pflegen. Und ich würde mich riesig freuen, Esther, wenn du eines Tages, wenn du im Gottesdienst kommst oder wenn wir uns sonst sehen, unsere wunderschöne Kornblumen mitbringst im Gottesdienst. Und ich habe für alle von euch, oder für die, die wollen, so ein Briefchen mitgebracht mit ganz unterschiedlichen Blumen, Samen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr die setzen. Dürft sie pflegen und dürft sie benutzen, um anderen eine Freude zu machen. In Matthäus 13, 23 steht, der Same, der auf gutem Boden gesät wurde, hier ist einer, der das Wort hört und versteht. Der trägt Frucht, sei es 100-fach, sei es 60-fach, sei es 30-fach. Da ist die Rede von der Ehre. Und am Anfang vom Gottesdienst habe ich euch gefragt, ob es rechtens ist, 1000% Gewinn zu machen. Und ich denke, mit seriöser Arbeit und mit Gottes Gnade werden wir weh wie 1000% Gewinn machen. 1000% ist nämlich nur 10-fach. Wenn da von 100-fach steht, dann sind das 10.000%. Oder 6.000% oder 3.000%. Dazu möchte ich euch ermutigen. Ich schaue ab und zu YouTube schauen. Ich habe letztens ein YouTube gesehen von Marco Riemann, einem Comedian, den ihr vielleicht kennt. Der hat mich zu einer kleinen Geschichte animiert. Nur ein Satz, den er gesagt hat, ich habe Geschichten zugeschrieben. Und diese Geschichte möchte ich euch als Abschluss mit auf den Weg geben. Zwei Männer sitzen nebeneinander im Zug und lesen Zeitung. Plötzlich schreit der eine: Ich habe gerade 100 Millionen Franken verloren. Der andere schaut ihn ganz entsetzt an und fragt ihn dann nach einem Augenblick: Ja, sind Sie Millionär und fahren in der zweiten Klasse Zug? Ein paar Augenblicke später sagt der Erste: Ich habe keine echte Aktie, ich tue nur so. Ich habe einen Notizblock und tue, als würde ich Aktien kaufen und verkaufen. Und jetzt habe ich gerade 100 Millionen verloren. Und so geht es manchem Christen. Wir tun nur so, als würden wir mit unseren Talenten handeln. Sie nutzen, sie brauchen. Wir tun nur so, als würden wir das, was Gott uns geschenkt hat, auch wirklich einsetzen. Und häufig versuchen wir sogar Talente, die wir gar nicht bekommen haben, weil wir sie toll finden, aus denen etwas zu machen. Und da kann ich ganz einfach sagen, das kommt schief raus. Talente, die wir nicht haben, können wir nicht einsetzen. Genauso wenig wie wir Geld, das wir nicht haben, können einsetzen. Im Lukas 16, Vers 10 steht: Wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Grossen treu. Und da möchten wir Gott einfach auch die Ehre geben. Wir möchten im Kleinen treu sein und erwarten, dass Gott uns auch über Grösseres setzen tut. Ich möchte zusammenfassen. Versuch die Talente, die Gott dir gegeben hat, gewinnbringend für dich und gewinnbringend fürs Reich Gottes einzusetzen. Und ich weiss, dass ganz viele von euch das schon tun, wenn ich in die Runde schaue. Kiosk ist so ein Talent, gell? Oder eben Katzen. Oder ein offenes Haus für Jugendliche, für Eltern oder sonst irgendetwas. Und ganz am Schluss noch ein Satz. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich wünsche euch Gottes Segen in dieser Ferienzeit. Und ich lade euch wirklich herzlich ein, dürfen von meinen Samen nehmen, die ich hier habe. Ich habe immer noch ein Bild dazu gemacht und das Marienkäferchen dazu getan. Das Marienkäferchen nicht als Glücksbringer, sondern als Zeichen, dass die Natur arbeitet. Und das sind ganz tolle Samen. Und einer hat mich übrigens sehr erstaunt. Chümi. Ich kenne den Chümi nur zum den Brötchen zum Würzen. Aber Chümi ist eine wunderschöne Pflanze. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, dann auch die Sachen, die nicht konventionell sind, einfach probieren. Ob da nicht ein Talent dahinter steckt. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und bleibt da und wagt es. Wagt euch gerade auch als Gärtner. Und vielleicht noch ein letztes Ding. Im Garten ist es so, den Samen tut man setzen und dann tut man gießen und warten. Also es braucht Geduld. Und es nützt nichts, wenn man am Rüebli zehrt. Es wird nicht grösser. Es braucht Geduld und es braucht Wasser und es braucht Liebe und Zuwendung. Und dann kommt es gut. Amen. Ja, mit der Pflanze reden, genau.